Wenn man es einmal braucht, verzagt die Stimme und lässt einen im Stich. Das wollte ich schon immer machen. Das ist ausgerechnet heute. Wenn wir über Good Morning Vietnam reden, macht die Stimme nicht mit. Deswegen habe ich mir heute aber auch hier im Sumpf zwei ganz besonders sprachbegabte Radiogesichter eingeladen. Am Mikrofon.
Danke.
Der Lieutenant des Lachens, der unvergleichliche Lütten und Steve der Podcast-Szene, der Alex.
Hallo, ja, freut mich wieder mal am Start sein zu dürfen hier.
Du musst sagen Hallo und Grüße.
Ja, das stimmt, natürlich. Ja, ich glaube so, ich weiß im Herzen, dass ich nicht so witzig bin.
Und auf der anderen Seite, die samtweiche Stimme des Rock'n'Roll, Dan, the Man, Gregorian, der Gregor.
Sanfte Grüße, Felo. Sanfte
Grüße. Ah, schön, euch hier zu haben. Ja, Good Morning Vietnam von 1987. Darum geht es heute. Das ist eigentlich auch so einer der Filme, der in diesem Podcast schon von Anfang an immer so im Hintergrund gewabert hat und darauf gewartet, dass wir den endlich hier in den Podcast nehmen. Weil ich meine, wenn wir über Antikriegskomödien reden, dann ist das doch eigentlich der Klassiker, der Film schlechthin. Vor allem, wenn MASH ja ohnehin eine kaum verhohlene Anspielung auf den Vietnamkrieg sein sollte, dann müssen wir über den Vietnamkrieg reden. Und da gehört Robin Williams als Adrian Gronauer einfach mit rein. Ich muss gleich mal vorneweg sagen, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, die Figur Adrian Gronauer von Robin Williams zu trennen. Das fällt mir immer schwerer. Und das, obwohl es zu dem Ganzen ja noch einen tatsächlichen, realen Adrian Gronauer gibt, auf dessen Erlebnissen aus dem Vietnamkrieg das Ganze basieren, auch über den wir reden müssen.
Aber lose, muss man sagen.
Aber ja, sehr
das
lose.
Das war mir auch bis nachdem ich jetzt recherchiert habe, nach dem Film war mir das gar nicht klar, dass das auf einer realen Figur zumindest in den Grundzügen der Story basiert.
Interessant ist, ich wusste, dass es eine reale Figur war. Mhm. Ich habe jetzt auch nur in Recherchen mich gewundert, wie gering dieser Anteil eigentlich ist, von dem, was wirklich passiert ist, sondern unter 50%. Und er selber sagte, hätte er sich so verhalten wie Robin Williams in dem Film, dann hätten die ihn eingeknastet und der säße bis heute noch da drin. Und viele der Highlights in dem Film sind halt filmische Entscheidungen gewesen und nicht der Realität entsprechend halt. Und es ist im Prinzip, wie wenn sie deine Biografie verfilmen und das mit dem Fliegen ist zugedichtet worden, Felo. Und dann flog er selber zum Mond. Ein Teil davon ist erdacht.
Ich möchte doch bitte schön diese Illusion aufrechterhalten, dass ich fliegen kann. Ja.
Aber es war ja nicht in so einer bitteren Weise, so nach dem Motto, die da für Dinge über mich? Er war ja auch irgendwie Co-Autor. Des Filmes und ich glaube, er ist da sehr zufrieden damit, dass es so abweicht von dem realen Erlebnissen. Genau.
Er hat eine Biografie geschrieben und der Film ist dann halt die Verwurstung, aber mit viel Eigeninterpretation und halt auch nur so ein bisschen. Ist ja auch nicht, einerseits habe ich mich gefragt, wie man das so findet, wenn man sagt, ich habe eine Biografie über mich geschrieben und dann gibt es einen Film daraus und da ist über die Hälfte irgendwie so zugedichtet. Aber lässt mich natürlich all diese Sachen, die sie dazugenommen haben, was er ja auch erzählt, die machen den Film halt zu einem Action, einen richtigen Film halt, ne? Also mit so Höhepunkten und Heldenreise und sonst wäre es ohne das vielleicht auch wirklich ein bisschen. Hätte vielleicht dann nicht fürs Kino, sondern nur für ABC am Sonntagnachmittag gereicht halt, ne?
Es war ja auch ursprünglich als Fernsehserie geplant, Good Morning Vietnam. Mhm. Und sollte dann so ein bisschen eine Mischung aus MASH und Radio, irgendeiner Radiosender-Geschichte sein. Das hätte auch funktionieren können.
Ich glaube, das merkt man auch noch so ein bisschen daran, wie die Figuren, wie die Charaktere aufgebaut sind. Die bieten sich gerade dazu an, dass man ein serielles Format daraus macht und diese Charaktere weiter irgendwie ergründet.
Es wirkt wirklich eigentlich wie so ein Cast von einer Serie. So ein bisschen, ne? Der böse Vorgesetzte, die zweite Ebene an Vorgesetzten, die so ein bisschen den eigenen Job haben wollen. Man selber passt nicht so ganz rein. Und dann gibt's dann so eine Crew an Leuten, ne, die dich aber feiern und so ein bisschen supporten und so. Dann die Liebe deines Lebens.
Ja, jeder spielt so eine relativ festgesetzte Rolle in diesem, mhm. in diesem Cast. Also das sind schon Charaktere, die eher durch ihre erzählerische Funktion charakterisiert werden, als durch ihre möglicherweise etwas ausgefeilteren Persönlichkeiten. Das stimmt ja. schon. Also das hätte durchaus zu einer Serie gepasst. Ich bin jetzt, also jetzt, wo wir das so sehen, so sagen, bin ich sehr froh, dass es keine Serie wurde, denn die wäre ja. wahrscheinlich nicht so gut geworden.
13 Folgen, sage ich dir. Eine Staffel, 13 Folgen.
Ja, ja und dann...
läuft gegen TNG, erste Staffel, abgesetzt. Pass auf.
Ja, genau. Und dann wäre es der große Kult heute mit 13 Folgen, den wahrscheinlich kaum jemand kennt, aber den hätten wir jetzt hier präsentieren können als das vergessene Kleinod. Mhm. Ja, so ähnlich wie China Beach, das ja auch hierzulande keiner kennt, ist diese Vietnamkrieg-Ärzte-Serie, die hatte ich mal mit Sebastian hier vorgestellt. Serie aus den 90ern, spielt im Vietnamkrieg, aber spielt in einem Lazarett im Vietnamkrieg. Also es ist tatsächlich Mesh in Vietnam und sehr viel erwachsener. Ist aus der Sicht der Frauen geschildert, also der Krankenschwestern, der Lagerleiterin, der Unterhaltungsfrauen, Sängerinnen, Rotkreuz, Freiwilligen und auch der Prostituierten, die da in diesem, weil es nicht nur ein Krankenhaus ist, sondern auch Unterhaltungszentrum. Und ganz großartige Serie, kennt hierzulande kein Schwein, weil ist noch nicht mal hier auf Deutsch groß rausgekommen. Irgendwie 12 Folgen auf Deutsch synchronisiert und dann vergessen worden.
Also ich kenne die so leidlich, aber auch wirklich nur ganz wenig davon. Also mir sagt die Serie was und Terrence Stamp, glaube ich, ne, oder? Ist da nicht der Hauptdarsteller?
Ja, auf jeden Fall. Also, Dana Delaney gespielt von, China Beach passiert ähnlich wie jetzt hier Good Morning Vietnam und Mesh auf den wahren Erlebnissen einer der Hauptfiguren. Das ist die Krankenschwester, die Oberschwester, die aus dem Vietnamkrieg zurückkam und posttraumatische Kriegsstörungen hatte und das verarbeiten musste. Und die auf deren Erlebnissen, auf deren Biografie beruht China Beach. Also die Hauptrollen sind eigentlich alles die Frauen, aber eine der männlichen Hauptrollen, der Chefarzt, das ist ein Doktor, den wir auch gut kennen.
Robert Picardo. Ah. Aber ich sehe auch gerade, ich habe sie verwechselt. Es ist doch nicht. Ich hab Namen, Dienst in Vietnam im Kopf gehabt, wer das noch kennt. Die Serie kenne ich wirklich nicht, China Beach. Nee.
Es lohnt sich also auch, recht? Wenn man die kennt tatsächlich keiner. Nur hier auf DVD und dann auf Englisch bekommt. Ist ein bisschen schwierig dann zu schauen, weil es teilweise auch schwierig zu verstehen ist. Aber ähnlich wie jetzt zum Beispiel hier in Good Morning Vietnam, deswegen fällt mir das auch ein, hat China Beach diesen großartigen Soundtrack. Das ist der erste Krieg mit einem Soundtrack. Das hat diese Musik aus den 60ern, das hat China Beach, das hat Good Morning Vietnam und allein das macht für mich auch Good Morning Vietnam zu was ganz Großartigen. Denn als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war meine musikalische Frühentwicklung noch nicht so weit, dass ich das irgendwie zuordnen konnte, die Musik, die ich da gehört habe. Ich wusste nur, das ist anders als das, was ich vorher gehört hatte, denn vorher habe ich einfach die Charts rauf und runter gehört oder was da in den Top 10 lief. Ich glaube, da war ich 16 und habe den Sommer in einem Feriensprachcollege in England verbracht und da musste gerade der Film auf Video rausgekommen sein. Und diese Sprachlehrer haben es für eine gute Idee gehalten, einem Haufen ausländischer Sprachschüler, die alle sehr unterschiedlich gut Englisch konnten, ausgerechnet den schnell sprechenden Robin Williams vorzusetzen, ohne Untertitel, ohne Erklärung, was denn der Vietnamkrieg auch nur war, weil ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich konnte das weder zeitlich noch sonst irgendwie zuordnen. Und ich weiß nur, dass ich vollkommen baff war. Ich saß da und dachte, was ist das denn? Wow, toll.
Weißt du, was komisch ist, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, das muss irgendwo Mitte der 90er gewesen sein bei mir, war ich enttäuscht von dem Film. Ich hatte so einen Robin Williams, war so auf dem Robin Williams-Trip und hatte ihn so von Mrs. Doubtfire, Jumanji, Hook. Ja. Das waren gerade so die Filme, wo ich ihn sehr präsent zu der Zeit hatte und ihn so toll fand. Und dann habe ich den Film geguckt und dachte, Ist ja gar nicht, also ich habe auch die Gags damals nicht so kapiert und das alles nicht so witzig gefunden, was er dann da so an Show macht. Und erst, ich musste wirklich ein paar Jahre älter werden, um den wirklich schätzen zu lernen. Und in den letzten 20 Jahren finde ich ihn dann mittlerweile richtig, richtig gut. Aber ich weiß noch wirklich, dass als ich den so mit 16, 17 das erste Mal gesehen habe, so mit diesem Hintergrund, was Robin Williams sonst so macht, dachte ich so, ein bisschen komisch und so witzig ist der ja gar nicht. Halt, ne? Das ist ja komisch irgendwie.
Das ging mir jetzt relativ ähnlich? Also ich habe jetzt ihn tatsächlich jetzt erst zum ersten Mal gesehen. Ich wusste immer, dass dieser Film existiert, aber der war schon ewig lange auf dieser Bucketlist von Filmen, die man mal gesehen haben sollte. Aber der Fluch der späten Geburt, dadurch 87 und so habe ich nicht mehr mitgenommen und wann der in Deutschland mal irgendwann kam. Und dann ist er mir irgendwie, hatte ich nie den Anlass, ihn mal gezielt mir anzugucken bis jetzt. Und ich muss aber dann auch sagen, ich habe ihn mir zweimal angesehen, einmal auf Deutsch in der Synchronfassung und einmal im O-Ton. Und so sehr ich Peer Augustinski liebe und den einen wunderbaren deutschen Sprecher für Robin Williams finde, muss ich aber auch sagen, dass gerade so diese Radiosequenzen, das funktioniert in der deutschen Synchronfassung leider nicht so wie im Original. Wenn man das danach dann im O-Ton sich anhört, da bläst einen das weg, diese Energie, die da drin steckt. Und das geht leider zu einem guten Teil bei der Synchronfassung verloren, finde ich.
Das ist ja auch etwas, nachdem ich den Film da in England gesehen hatte, weil ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie ich den Film fand, weil ich, glaube ich, einfach überfordert war. Robin Williams kannte ich zwar schon vorher, aber der war noch nicht der Star, der war noch nicht so groß. Das war als Kind. Haben wir Morg vom Ork gesehen und fanden das toll, aber nicht mal die Verbindung konnte ich so herstellen, weil Robin Williams zu der Zeit zwar schon jemand war, den man namentlich kannte und so, aber eben noch nicht so toll. Und die, also nicht so groß, dass man den sofort schon verankern konnte. Und dann habe ich aber, als ich zurückkam, den Soundtrack mir von irgendwem ausgeliehen, auf Kassette überspielt. Und auf dem Soundtrack sind ganz viele Stücke von seiner Moderation, von diesen Adrian Gronauer Radiostücken.
Okay. Ah, okay.
Und die sind im Originalton eben gehalten, auf Englisch. Und das habe ich dann so oft gehört, dass ich es irgendwann auch verstehen konnte. Und war so mit dem O-Ton auf einmal vertraut, dass ich, als ich den Film dann danach zum ersten Mal auf Deutsch gesehen habe, weil ich mir den halt auch auf Video ausgeliehen habe, dachte, guck mal, Good Morning Vietnam, jetzt den will ich nochmal sehen, fand ich den auf Deutsch immer irritierend, weil ich überhaupt nicht richtig damit klarkam, dass da die Stimme von Peer Augustinski, die ich auch großartig finde, heute noch fantastischer Synchronsprecher für Robin Williams, aber das hat nicht mehr funktioniert für mich. Ich musste den auch erst wieder im O-Ton sehen, dass ich das so richtig wieder, dass es für mich wieder funktioniert hat.
Ich muss auch sagen, also alle anderen Sequenzen funktionieren für mich wunderbar. Kann ich mir in der Synchronfassung angucken. Aber gerade diese Radiosequenzen, ich finde, das überträgt eben einfach nicht mehr das, was es im englischen Original ist, in der Synchronfassung. Das hätte man wahrscheinlich auch nicht besser machen können.
Ganz ehrlich, das glaube ich auch nicht. Diese Energie, die Robin, das ist ja wirklich Magic. Ich meine, das ist ja nicht ohne Grund, dass er, ich glaube, er ist ja Oscar nominiert für den Film halt. Ne? Also, und das ist wirklich fantastisch. Also die Szene habe ich mir auch mal im Englischen angeguckt und habe auch gesagt, die Energie, die fühlst du.
Ja, also. Und das war ja auch ungeskriptet. Der hat einfach drauf los improvisiert. Das ist das, was Robin Williams so gut konnte. Der hat einfach losgelegt. Die haben dem ungefähr gesagt, dahin geht das. Deswegen gibt es da auch Anachronismen. Wenn der in der Bar sitzt und mit den Krabben auf den Fingern spielt ich glaube Diana Ross in The Supremes oder ich bin mir nicht sicher, die gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das fällt aber nicht auf. Das einfach schon mal, weil die
Zeit, 65.
Die 60er, das ist alles irgendwie ein Brei. Da achtet man nicht so sehr drauf. Und auch sonst sind so viele Dinge, wenn er an einer Stelle die Schallplatte mit der falschen Geschwindigkeit abspielt und sofort drauf improvisiert, jetzt machen wir mal ganz schnell und jetzt spielen wir sie mal rückwärts. Freddy is a devil. Das gab es zu der Zeit auch noch nicht, dass Schallplatten rückwärts gespielt wurden. Das war in den 60ern auch noch nicht, auch noch kein Ding. Das fällt aber nicht auf, das macht überhaupt nichts, weil die hatten Robin Williams und das Beste, was die machen konnten, war ihn einfach machen lassen.
Ja.
Und ich finde das so schade. Ich würde mal gerne mehr davon sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da Stunden Material geben muss.
Ich hab gestern noch ein YouTube-Video gesehen, da waren so ein paar einzelne Takes, wo er dann quasi so seine Improvisationsnummer gemacht hat. Das war, zusammen waren es, glaube ich, etwa 13 Minuten und das längste aneinanderhängende Take da drin waren, glaube ich, so 5-6 Minuten oder so.
Ja, mach das erstmal.
Aber da gibt's, ne? Ja eben, genau, alleine das schon war schon beeindruckend. Ja. Und da hat man, viele Sachen hat man auch gemerkt, da hat er sich dann verhaspelt und ich habe auch irgendwo gehört, sie haben dann quasi ihn erstmal machen lassen und dann haben sie teilweise danach nochmal drüber gesprochen, was hatten wir jetzt da so drin? Was war gut, was war schlecht, was wiederholen wir nochmal und was vertiefen wir nochmal ein bisschen oder arbeiten das nochmal ein bisschen feiner aus, die Gags und so hat man sich das quasi live erarbeitet während der Dreharbeiten, was dann in diesen Radiosequenzen vorkommt.
Hat sich einer mal den echten Adrian Cronauer angehört? Also gibt es da irgendeine Aufnahme? Mir fällt gerade ein, dass ich das gar nicht gemacht habe. Nicht als
Radiostimme. Nee, nur dieses Interview.
Nur diese Interviews habe ich mal lang gesehen, ja.
Ob es da noch irgendwo Radioaufnahmen von ihm aus der Zeit gibt, das hätte ich mal vorher checken sollen.
Das ist ja schon, also er hat ja selber in dem Interview, Alex, das du rumgeschickt hast, spricht er ja selber auch darüber, dass er das eigentlich anders gemacht hat. Dieses Good Morning Vietnam, das Robin Williams jedes Mal so richtig laut geschrien hat, um sie alle aufzuwecken. Das hat der echte Adrian Cronauer ganz anders gemacht. Der hat das Good besonders lang in die Länge gezogen und dann Good Morning Vietnam gesagt. Weil er gesagt hat, wahrscheinlich war das auch eher so eine Comedy-Nummer, ein Gag, aber er hat gemeint, ja, wenn man da morgens um 6 ans Mikro muss, dann ist man in der Regel noch nicht wach, man hat wahrscheinlich verschlafen und man muss noch 1000 Dinge erledigen und dann fängt man an mit, dass man zieht das gut in die Länge, damit man während dem gut noch den Kaffee machen kann und die Ratten zurechtlegen, macht man Morning Vietnam, wenn man alles gemacht hat.
Und das vor allen Dingen, als er das vorgemacht hat in diesem Interview oder in dieser, ich glaube, er hatte bei so einer Veteranenkongress hat er eine Rede gehalten oder so einen Vortrag gehalten. Da hat er das auch echt irgendwie, ich glaube, fast anderthalb Minuten durchgezogen, dieses kurze Strecken. Das war großartig und auch so, wie er dabei dann die Bewegung gemacht hat. Das war, also da merkt man auch, der Mann hat auf jeden Fall auch die Comedy im Blut.
Der hat das Talent dafür und der hat das halt ja beruflich vorher gemacht. Also deshalb jedem, der schon mal überlegen, der da einfach mal so ans Mikro gesetzt wurde. Und es ist ja auch ein schwieriges Ding. Mach mal hier, wir sind hier im Krieg oder Polizeieinsatz. Wir machen keine Witze über Polizeieinsätze. Ja. Man hat schon damals Dinge anders genannt. Ne?
Offensichtlich. Ja, das hat mich dann auch sehr wieder an aktuelle Dinge erinnert.
Habe ich auch gedacht. Man muss dem Ding einen anderen Namen geben. Und ich meine, das ist natürlich eine Sache, du musst die Leute entertainen, ne? Und nicht nur informieren. Und gerade da ist diese Drahtseilakt zwischen dieser Zensur, der er permanent unterliegt, halt nochmal schwieriger halt, ne? Also da muss man schon auch ein Talent für haben, ne? Und das hat er, und damit bist du wahrscheinlich 90% der anderen auch überlegen.
Ja. Interessant fand ich zu dem echten Adrian Cronauer, ich möchte den jetzt nicht, eigentlich nicht, ich habe mir überlegt, ob ich das gerade sagen soll, weil ich ihn damit ein bisschen dissen würde, aber der hat mal selber in dem Interview gesagt, also zu den 49% Übereinstimmung des Films mit seinem, mit ihm selbst, er wäre tatsächlich nicht anti-Kriegs eingestellt, sondern nur anti-Dummheits. Also er ist kein Kriegsgegner, er ist ein Stupiditätsgegner. Mhm. Und der echte Adrian Cronauer war dann später, wurde Anwalt und war dann Wahlkampfleiter oder zweiter Wahlkampfleiter von Bush und Cheney von der Wiederwahl.
Er ist ein strammer Republikaner gewesen.
Und das passt nicht ganz zu dem Bild, das jetzt hier in dem Film von Adrian Cronauer gezeigt wird.
Das sind die 55%, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen, weißt du? Ne? Das ist schon eine Menge.
Ja. Ne?
Aber mein Gott, man hat halt natürlich auch immer sofort so ein Bild, so ein Schubladenbild. Demokrat, Republikaner, Kriegsgegner und so.
Also, klar.
Vielleicht sollte man das auch nicht allzu sehr sofort wieder auf die Goldwaage legen. Man verfällt bei sowas immer ganz schnell in Schubladendenken, aber ich fand es einfach sehr interessant.
Ja, Imperium und Rebellen. Mhm. Wir können nur zwei Fraktionen.
Wir reden schon eine ganze Weile über so vieles von dem Film, aber wir haben es noch gar nicht geschafft, tatsächlich mal den Film wiederzugeben. Wer von euch beiden wollte eine Inhaltsangabe machen?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Ihr ergänzt dann einfach, das ist so ein bisschen der gute Adrian Cronauer, der übernimmt er geht nach Vietnam, der ist in der US-Armee tätig, ist dann in Vietnam tätig im Jahr 1965 in Saigon und übernimmt einen Radiosender. Das macht er, weil er das so gut kann, weil er so gut die Leute entertainen kann. Und er ist sehr unkonventionell und er muss dann so ein bisschen den Spagat machen zwischen so das, was er sagen darf und so Berichterstattung und Humor. Aber auch alles ist so ein bisschen sehr unter der Zensurwelle. Er darf nur bestimmte Lieder spielen, er darf nicht jede Nachricht bekannt geben, er darf es nicht Krieg nennen, sondern Polizeieinsatz und so weiter. Und da muss er sich halt so ein bisschen dran langschlängeln, von beiden Seiten so ein bisschen. Auf der einen Seite hat er Leute da, also andere Militärangehörige, mit denen er sich schnell anfreundet, die ihn toll finden, aber hat auch die üblichen Arschloch-Vorgesetzten, ne? Unter anderem den großartigen J.T. Welch, der Major Dickerson spielt, der sein Vorvorgesetzter ist, oder sein
Sergeant Major Dickerson,
genau, oder seinen direkten Vorgesetzten, der eigentlich am liebsten selber die Radiosendung machen würde, aber bei dem du einschläfst, wenn du zuhörst und so. Und er ist halt natürlich jemand, der versucht dann so ein bisschen Spaß reinzubringen, aber auch so ein bisschen Wahrheit, ist allerdings auch, versucht sich so in Saigon so zurechtzufinden. Dann kommt so ein bisschen der schwierige Teil auch von dem Film, er sieht ein hübsches junges Mädchen, ne, spricht sie an, sie hat offensichtlich kein Interesse dran, und er macht das, was man da normalerweise macht, er fängt mit hartem Stalking an. Ne, er kauft sich erstmal ein Fahrrad, um ihr nachzufahren, findet raus, wo sie zur Schule geht, schlawinert sich einen Lehrerjob und freundet sich mit ihrem Bruder an. Heutzutage würde man daraus wahrscheinlich ein etwas anderes Skript machen als damals. Aber gerade die Freundschaft zu ihrem Bruder, die ist schon echt, und da lernt er viel über die Kultur und über die Menschen kennen. Er lernt aber auch sehr schnell, abseits des Spaßes, den er dann auch mit den Leuten da hat und der Kultur, die er kennenlernt, die dunkle Seite kennen, nämlich Widerstandskämpfe, nämlich dass sie da als Besatzer auch zum Teil gesehen werden, was unter anderem darin auch mündet, dass das Lokal, in dem sie immer rumhängen, er und der Anthony Quinn Fanclub rumhängt, in die Luft gejagt wird. Es wird ihm auch so zum Verhängnis, diese Freundschaft zu dem Bruder, zu Tan, wird ihm so ein bisschen auch militärisch, beruflich zum Verhängnis, weil es stellt sich raus, dass der für den Feind arbeitet und dass der halt für den Vietcong im Prinzip tätig ist und deshalb wird er auch abgesetzt und wird unter quasi so ein bisschen unehrenhaft entlassen und muss dann am Ende des Films das Land und zumindest den Teil vom Militär verlassen. Er wird, ich glaube, unehrenhaft sogar entlassen, oder? Das ist einer der Sachen, die in Wirklichkeit nicht passiert sind. Ja. Die Explosion, die Freundschaft zu dem dann sich als Feind rausstellende Person. Aber es sind halt, es ist dann tatsächlich eine schwierige Situation, in die er sich da selber bringt.
Ja.
Roundabout.
Ja, das ist doch ziemlich gut, die Geschichte wiedergegeben.
Ja. Der schwierige übrigens Teil ist mit dem Mädchen.
Der schwierige Teil ist mit dem Mädchen. Übrigens, die Explosion gab es tatsächlich, das hat der echte Adrian Groner auch gesagt, es ist ihm tatsächlich passiert, dass ein Lokal, in dem er kurz vorher noch war, Ziel eines Sabotageattentats war und dass da eine Explosion gegeben hat. Also das hat er tatsächlich erlebt.
Ja, vor allen Dingen aber auch was richtig Fieses irgendwie. Er hat dann gesagt, das war so ein Sprengkörper, wo dann so Schrapnell quasi durch die Gegend geschossen wird und solche Sachen. Also
gerade diese Explosion ist ja auch im Film wirklich erschütternd, weil man die Explosion selber nicht, aber die Auswirkungen.
Ja.
Das
ist eine harte Szene, ja.
Weil man halt auch die Verletzten da liegen sieht und wie sie nicht wissen, was sie damit machen sollen. Hier könnt ihr den doch nicht einfach hier liegen lassen. Und wie man Adrian da rumgehen sieht und auch so desorientiert ist. Und es gibt so eine Szene, wo man ihn so von der Seite gefilmt sieht, wo du das Gesicht von ihm nicht siehst, wo du nicht einfach nicht weißt, was. Also ich finde das so eine ganz starke Entscheidung, das so inszenatorisch zu machen. Man sieht ihn dann so den Hinterkopf gefilmt und du siehst, wie er wohl auf das Chaos und die Panik guckt, aber du siehst selber sein Gesicht nicht und es wirkt so wie, als wenn du, nicht wie ein Film, sondern als wenn du einfach neben ihm stehst. Und das ist so ein kleiner Kniff, aber ich finde den sehr intensiv, dass man so genau dieses Gefühl von Verzweiflung und was mache ich, das ist halt Chaos, was wir da sehen. Dann halt, ne? Das finde ich sehr intensiv dargestellt, weil häufig ist die Darstellung nach so Explosionen, da sind dann sofort Rettungseinheiten da, zack, 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 wird aufgeräumt und ne, und da siehst du einfach, keiner weiß so richtig und lass liegen und Leute, die schreien und verletzt sind und keiner weiß so richtig, was man machen soll. Und eher so Soldaten, die eher ihre Waffen festhalten, als Leuten zu helfen. Das finde ich, wahrscheinlich ist es auch so, aber finde ich sehr intensiv dargestellt, was sonst meistens eher so, da sind sofort die 20 gelben Engel da, die Leute wegtragen und wiederbeleben und so. Und das,
ja, man hat hier auch die Hilflosigkeit, diese Aufgeschmissenheit sofort gespürt. Man hat das wirklich gemerkt, wie alle nicht darauf vorbereitet waren, dass so etwas passiert. Wir sind mitten in Saigon. Also wir kriegen von dem Film auch immer wieder so unterschiedliche Darstellungen gezeigt, unterschiedliche Kontrastdarstellungen. Das Leben in Saigon, das modern, fortschrittlich, zivilisiert wirkt mit dem Straßenverkehr und den Autos und dann wieder die chaotischeren Teile in Saigon, der Markt, die Hütten, dann sind wir auf dem Land, wo die, in den Dörfern, dann sind wir im Dschungel selber. Aber in Saigon selber wirkt alles sicher und friedlich. Da spürst du nichts vom Krieg. Das ist ja auch tatsächlich das, was ganz viele nicht spüren sollten, dass es tatsächlich Krieg ist, dass es gefährlich ist. Deswegen wurden ja auch Nachrichten unterdrückt und zensiert, damit die Soldaten, aber auch vor allem die amerikanische Bevölkerung zu Hause, im Unklaren darüber gelassen wird, wie gefährlich eigentlich dieser Vietnamkrieg ist. Das wurde alles runtergespielt. Und in dem Moment, wo sowas auftaucht, das war auch ein Bruch in der ganzen Geschichte, war bis dahin der Konflikt für Adrian Gronauer, eben der Alltagsdriss im Büro. Das waren seine Kollegen, das war der fiese Vorgesetzte, das war der andere blöde Vorgesetzte, das waren die Probleme im Alltag, wie komme ich jetzt an die Frau ran, das war alles irgendwo, das war Unterhaltung, das war Comedy, da konnte man lachen und dann mit einem Moment auf den anderen passiert sowas und dann merkt man, okay, wir sind in einer Kriegssituation, das ist alles ernst und das wird uns gerade auf ganz schlimme, drastische Art dargestellt. Und ab da kippt der Film von der Komödie ins Drama.
Richtig, ja.
Man hat auch vorher gar keine Einheimischen gesehen, die irgendwie feindselig waren. Man hat halt hauptsächlich eigentlich diesen Besitzer dieser Bar gesehen, der so übertrieben jovial und gastfreundlich war, aber Anthony auch nicht mal... Ja, genau. Der war darin nicht mal unbedingt falsch wirkte. Also das wirkte ja nicht irgendwie aufgesetzt, sondern der war halt einfach so. Das war so eine komische Type irgendwie. Und diese Schulklasse, die waren ja auch alle irgendwie relativ nett, aufgeschlossen. Du hattest bis dahin... Wollten die Sprache lernen. Du hast bis zu diesem Punkt hast du überhaupt nichts von irgendwelchen Vietnamesen, die sich da nicht wohlfühlen in dieser Situation quasi mitbekommen.
Ja. Ich musste selber so ein bisschen nochmal nachgoogeln, warum. Ich kann mir echt vorstellen, dass das auch für es wird ja beschrieben, dass das eine schwierige Phase war in den 60ern, in dem Vietnamkrieg. Ich musste selber nochmal googeln, warum die eigentlich wirklich da waren. Und das wird vielen damals so gegangen sein, warum kämpfen wir da unten eigentlich, ohne dass sie es googeln konnten. Ohne dass sie es googeln konnten. Und dann habe ich mir gedacht, wie blöd ist es, Mitte der 60er Jahre Flower Power Zeit in Vietnam festzuhängen im Krieg. Das ist ja wahrscheinlich, war das oder diese Blumenmädchen da hinten am Strand sind? Nein, also das ist natürlich auch wahrscheinlich dass die Soldaten nicht wissen, warum wir hier sind, können wir nicht nach Hause, warum kämpfen wir hier? Ne, wir müssen hier wir haben noch Hitler besiegt vor 20 Jahren und so. Und was machen wir hier eigentlich? Und ich glaube, das spielt ja auch sehr rein mit diese ganze, was Felo beschrieben hat, mit Zensur und die Welt so ein bisschen anders darstellen. Und das Saigon wirkt so, wie war das mit dem, es ist das Sternflottenhauptquartier. Es ist leicht, der Heilige im Paradies zu sein.
Ja.
Ja, so ein bisschen. Ne?
Und dann war es halt auch so, die Kriegssituation war durchaus so, das war ein bisschen wie eine Lotterie, was dir passieren kann oder wie du da rauskommst. Du konntest deinen Dienst da verbringen, dein Jahr oder wie viel das war und in der ganzen Zeit nichts erlebt haben, was schlimmer war als Langeweile. Wenn du Glück hattest, hast du einfach nur langweilige Dienstzeit gehabt und bist wieder nach Hause gefahren, bist nicht einmal mit dem Feind in Berührung gekommen. Das ist halt dieser Guerillakrieg, der da geführt wurde. Oder du hast die Hölle erlebt und bist durch die Hölle des Guerillakriegs gegangen und hast die schlimmste Erfahrung deines Lebens gemacht, wenn du überhaupt überlebt hast. Das war komplett unvorhersehbar. Und dementsprechend war halt auch das Bild für die Soldaten dieses Kriegs ganz unterschiedlich.
Ja, klar.
Wenn dann so jemand wie Adrian Gronauer für die Soldaten ein tolles, lustiges Programm gemacht hat, das die unterhalten hat, dann hat die das häufig auch einfach nur aus der Unzufriedenheit ihrer Langeweile rausgeholt.
Das sehen wir ja in diesen Kontrastbildern zu seinem Programm, zu dieser Show, die er da macht, wo man sagt, ey, er macht ja so, als hätte er wüsste, es wäre eine Kamera dabei. Das ist dieser Teil, den Robin Williams dazu gemacht hat. Mit, ne? Macht ja auch Sinn im Radio, ne? Nee. Aber es wird ja immer übergeblendet auch. Also es ist sehr clever gemacht. Es wird ja übergeblendet zu dem Alltag auch von Soldaten. Und wir sehen später in dem Film häufig zu Soldaten, die irgendwo unterwegs sind mit einem Gewehr und so. Aber am Anfang sehen wir die mit freiem Oberkörper im Auto da irgendwie in Saigon sitzen und sich langweilen, wie Felo gerade sagte. Also
oder auf einem Patrouillenboot entlang fahren und in der Sonne liegen. Und
ja, so. auch das, aber das Bild ändert sich. Später sehen wir die auch in Kämpfen.
Ja.
Also es wird ernster mit dem Film. Der ernster wird halt. Ne?
Wir haben ja auch immer wieder diesen Nachrichtenschreiber, wo du halt am Anfang mal, wo du auch immer so quasi Truppenverstärkungen werden ja so immer zwischendurch mal gezeigt, so diese Nachrichten. Wenn dann gesagt wird, so ja, es wurde jetzt beschlossen, dass 100.000 weitere Truppen geschickt werden und wie sich dieser Konflikt quasi ja immer weiter eskaliert. Und so wird halt auch, so verändert sich dieser Ton in diesen Überblendungen, da hast du recht.
Sie sagen ja auch, kommen immer wieder neue Soldaten an und neue Leute und so. Und das ist so ein Gefühl von, na, wir werden ja gut unterhalten. Das ist ja der Grund, warum man das machen soll. Ich fand super auch die alten Radios oder die anderen Sprecher, die sie am Anfang gezeigt haben, die da dieses vor ihm diesen Sender gemacht haben. Und diese monotone, aber in Deutsch trotzdem sehr coole Stimme, die dann sagt, wir möchten Sie bitte darauf hinweisen, wenn Sie Ihren Seesack verlieren, beschreiben Sie den Inhalt des Seesacks, nicht den Seesack selbst. Alle Seesäcke sehen gleich aus.
Das war diese Ansage ist bei mir so fest eingebrannt.
aber das ist doch so, Felo.
So fantastisch.
Das ist doch so.
Ich musste ehrlich gesagt dabei, weil der hat sich auch ein paar Mal so irgendwie verhaspelt und versprochen und da musste ich total an diese Lautsprecherdurchsagen in MASH denken, wo auch ständig solche Sinnlosigkeiten durchgesagt werden. Das hatte einen ganz ehrlichen Charakter, fand ich.
Aber ich kann mir das vorstellen, wenn ich das so höre, auch so Leute, die war nicht bei der Bundeswehr, aber wenn Leute da waren und mir dann so erzählen von diesen Handbüchern, wo da so drin steht, bei 1,80 Meter Wasserhöhe entfällt die Grußpflicht. Weißt du? Also, und dann denkst du, wenn die Wasserhöhe irgendwie bis hier ist, entfällt die Grußpflicht und der Soldat soll selbstständig mit Schwimmbewegungen beginnen. Und dann denkst du so, das ist Comedy und nein, das steht da wirklich so drin halt. Ne? Und also das mit dem Seesack, ich finde das irgendwie, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Leute ihren Seesack war grün mit so einer Schlaufe oben dran. Aber ich fand so diesen Kontrast, so diesen sehr monotonen zu dem, was er dann sofort anfängt, das macht es noch 10-mal stärker.
Natürlich.
Ja.
Und dann natürlich auch die Musik, das ist, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich bin ein ganz großer Fan dieser Soundtracks, aber sie haben es halt auch geschafft, Songs auszusuchen oder er hat das ausgesucht, denn er hat ja die Songs selber ausgesucht, die eigentlich auf dem Index standen, interessanterweise trotzdem, aber im Regal standen die ganzen Platten rum. Also dieser Sender hatte schon all die Songs von James Brown und all den Sängern, all den Musikern, die sie eigentlich nicht spielen dürfen. Die Beatles, die mehrfach durchs Bild getragen wurde, die Platte, die Help, aber nicht gespielt werden durfte.
Die Help wurde irgendwie gefühlt in jeder zweiten Szene in diesem Radiostudio, hat irgendjemand entweder diese Help kurz aus dem Regal genommen oder durch die Gegend getragen. Das ist mir sehr aufgefallen.
Ich glaube, da hatten die einfach die Rechte für den Film nicht. Aber sowas durfte der ja gar nicht, eigentlich durfte der das nicht spielen, aber interessanterweise, inkonsequenterweise wurden diese Platten auch nicht einfach entfernt.
Und dann wurden gekauft und dahingestellt, stimmt, du hast recht. Das muss ja auch in Wirklichkeit so gewesen sein, weil er hat ja auch Musik gespielt. Man fragt sich sowieso, was da so die Zensurkriterien gewesen sind, so bei Musikstücken halt so. Vielleicht, also da. Aber auch bei diesen, ich habe sie die Zensurzwillinge genannt, weißt du? Da gibt es im Audiokommentar, sagt Barry Levinson, die haben ja diese Zwillinge da sitzen, ne? Die gesagt hat, eigentlich sind das irgendwie 10 Leute gewesen, die das gemacht haben. Aber das US-Militär hat ja auch Einfluss auf solche Filmproduktionen und gesagt, oh nee, setz da nicht eine ganze Abteilung hin, dass die Leute denken, dass unsere Steuergelder, da sitzen dann 10 Leute, um uns die Wahrheit vorzuenthalten. Setz da 2 hin. Er hat gesagt, ja, dann müssen sie aber wenigstens gleich aussehen, hat er gesagt.
Also Adrian Kronauer hat irgendwo bei dieser Veranstaltung, von der wir eben schon gesprochen hatten, wo er da eine Rede gehalten hat, da habe ich noch einen Ausschnitt gesehen, da hat er auch gesagt, dass das im Film auch nicht authentisch ist. Also die hatten die Leute da auch nicht direkt vor Ort sitzen, sondern das kam dann irgendwie über Telefon irgendwo aus dem Hauptquartier. Das ist ganz woanders, ist diese Zensur vorgenommen worden.
Ich glaube auch nicht, dass sie diese komplett. Ja, man sieht es ja, er kriegt ja die Liste mit allen Themen und dann wird weggestrichen. Also
ja.
Du wirst mit Sicherheit nur den Zettel, der ist deutlich kürzer, den du kriegst.
Das ist aber auch großartig mit diesen beiden Zwillingen. Ich glaube, Stanton heißen die Schauspieler. Das sind diese rothaarigen Zwillinge, die man auch aus der zweite Terminator war das, sieht mit dem
der Wachmann, ne?
Mit dem Wachmann, der andere Terminator morphen kann. Das genau. Das war ja damals dann zwar CGI, diese Morph, dieses Morphen, aber dass sich da zwei identische Wachmänner gegenüberstanden, das ist dieser dicke Rothaarige mit dem Schnurrbart, das wurde halt dadurch gemacht, dass es zwei Zwillinge waren. Und diese zwei Zwillinge sieht man hier in dem Büro. Die sprechen auch kaum irgendwas. Sie sagen, morgen, morgen. Einer von euch beiden muss der Bauchredner sein. Und
großartig, diese beiden. Ich glaube, sie heißen auch Don und Dan. Und ich finde, die sehen auch aus wie Don und Dan.
Das total. Passt irgendwie sehr, sehr gut. Das ist so super, dass sie die Nachrichten aus dem Ticker nehmen und einfach nur durchstreichen.
Ja.
Ne? Einfach nur so. Ja. Ne? Und
so dicken roten Fettstiften drüpp einmal drüber. Das ist,
ja, das ist allein, dass das Wort Krieg nicht gefallen soll, sondern Polizeieinsatz.
Ja, Framing, Wording und so, das damit kannst du allein schon einen Krieg gewinnen.
Ja, und falls sie dort, und falls sie dort.
Lieutenant Steve, Lieutenant Steve Hawk, das ist ja überhaupt schon.
Lieutenant Steve.
Allein, das ist eine Figur, super. Da kannst du einen ganzen Film drüber machen. Das ist ja so der Frank Burns dieser Truppe.
Ja, absolut.
Beziehungsweise diese beiden Vorgesetzten sind beide Frank Burns aufgeteilt. Lieutenant Steve, also Lieutenant Steve Hawk, ist ja eigentlich der Ranghöhere von den beiden.
Ja.
Und Sergeant Major Dickerson, das ist so der fiese, bissige, das ist ja ein Unteroffizier noch. Das ist ja, aber genau, der höchste
Mannschaftsdienst
Rang. Genau, das ist der höchste Rang des Unteroffiziers, der steht vom Rang unter dem Lieutenant.
Ach, das ist echt?
Ja.
Das wirkt im Film überhaupt nicht
Im
so.
Im Film wirkt es so, als wenn er der Vorgesetzte von ihm wäre.
Das sieht man an einer Stelle, der salutiert vor ihm, so wie halt ein Untergebener vor dem Vorgesetzten salutieren muss. Nur so wie er salutiert, muss der andere reagieren. Du merkst richtig, das ist der Chef hier und der Lieutenant tut, was der andere ihm sagt. Es ist faszinierend.
Der ist ja auch nur Lieutenant geworden, damit man vor ihm salutiert. Das ist ja,
damit das sagt er ja auch. Ja.
Diese Aussage fand ich auch großartig. Das könnte auch so eine Frank Burns-Aussage sein.
Andererseits macht es auch wieder Sinn, dass Leute, die einfach so eine Gravitas haben, so eine Ausstrahlung, dann ist egal, wer unter ihnen der Boss ist. Halt, ne?
Ja, genau.
Und
genau.
Da ist die haben sich irgendwie gefunden, genau.
Ich muss es nochmal sagen, bin wirklich ein ganz großer Fan von J.T. Wells. Der ist wirklich fantastisch. Der Sergeant Major Dickerson spielt, ist leider viel zu früh gestorben. 98, irgendwie mit 54 Jahren. Aber auch egal, wo man den gesehen hat. Und auch wenn es nur die eine Szene in Outbreak ist, wo er dabei ist, die lege ich echt immer ans Herz. Der hat tolle Filme, in ganz vielen tollen Filmen mitgespielt und ist ein ganz toller Schauspieler, der viel zu früh gestorben ist. Ne? Und der ist echt. Ah, er ist echt sehr gut. Und der hat auch wirklich die Gravitas oder die Ausstrahlung, dass man sagt, es ist mir egal, wer unter mir Vorgesetzter ist.
Ja, genau das macht er ja auch so.
Ist bösartig. Ich dachte nur, sie sind eine arme Wurst, aber eigentlich sind sie bösartig. Der ist übrigens auch toll, der General. Der General hat in Deutsch die Synchronstimme, auch die Synchronstimme von ihm in Deutsch ist so super. Da muss ich immer an den Nachbarn, die Friedhof der Kuscheltiere denken. Der hat genau dieselbe Synchronstimme. Und
ganz prägnante, kehlige,
Generalstimme.
Eine Generalstimme. Und der, eingeblasen kriegen, hat er gesagt. Und sie sind
böse. Das ist lustig.
Ich habe mal nur gedacht, sie sind verrückt. Aber eigentlich sind sie bösartig.
Der ist wirklich toll. Aber auch, ich mag ja auch Lieutenant Steve, Bruno Kirby der war ja auch in MASH dabei.
Ja.
In der Pilotfolge hatte der eine Nichtsprecherrolle. Da hat er Boone gespielt, so eine Figur, die später einfach in Radar verschmolzen wurde. So einen kleinen jungen Arzt aus dem Film, der jung und überfordert war, den sie deswegen in der Serie gar nicht mehr vorgenommen haben.
Ach, das war ursprünglich diese Figur, die im MASH-Film von Frank Burns so fertig gemacht wurde.
Ganz genau. Und aus der Figur, die Eigenschaften dieser Figur, dieser junge, naive, überforderte, schnell unsichere, das haben sie dann später alles Radar gegeben in der Serie. Ja. Der war im Film ja noch ganz anders. Viel souveräner und haben dann in der Serie Boone rausgeschrieben, was schade ist. Also so haben wir Bruno Kirby in MASH nur einmal ganz kurz gesehen, aber bekannt ist er ja für seine Rolle in Der Pate 2. Da spielt er den jungen Peter Clemenza, den Mafioso und faszinierend, den zu sehen, weil Bruno Kirby hat so ein weiches, sanftes Gesicht und so eine hohe Stimme und alles und den als gefährlichen Mafioso zu sehen, fand ich schon immer faszinierend. Und es gibt hier eine Stelle, Nachdem Lieutenant Steve, Lieutenant Steve seine Radioshow abzieht als Ersatz für Adrian Cronauer und vollkommen versagt dabei, einfach unglaublich unlustig und unwitzig ist und Polka spielt und schlechte Witze
Polka
macht
ist
und
super.
Das ist so grausam.
Wir verlieren den Krieg nicht wegen Polka.
Ja. Und der General ihn dann sagt, sie machen das nicht mehr, es ist mir scheißegal, wir brauchen hier einen guten Radiosprecher. Es geht ja nicht darum, ob sie Polka spielen wollen oder nicht. Der ihm einfach zurechtrückt, dass es hier nicht darum geht, um persönliche Vorlieben von Polka. Die Männer wollen Adrian Cronauer, dann sind die zufrieden und deswegen kriegen die Adrian
Fanpost.
Cronauer. Er kriegt Fanpost.
Ja, ja, er kriegt Fanpost.
Da steht... Steve Hawk, Lieutenant Hawk steht dann da, schaut unglaublich verletzt drein, weil für ihn hat der Krieg in dem Moment keine Bedeutung, das alles hat keine Bedeutung, er hat sich gerade witzig gefühlt, er hatte gerade seinen großen Auftritt als Radiokomiker und steht da und sagt, tief in meinem Herzen weiß ich bin witzig.
Es gibt auch nichts
und in dem Moment, wo er dieses Gesicht, das er da macht, denke ich mir, okay, der ist jetzt gerade kurz davor durchzudrehen, den Brieföffner zu schnappen und den General niederzustechen. Das ist ein Psychopath. Der ist wirklich gefährlich. Der ist in dem Moment wirklich der gefährlichste Mensch an diesem ganzen Lager. Da kommt Sergeant Major Dickerson. Der ist nur bösartig. Der ist zwar so bösartig, dass er auch später dass er eigentlich in Kauf nimmt, dass Adrian Cronauer und Eddie Garlick draufgehen, nur für seine Intrigen. Aber Steve, der ist gefährlich. Der ist kurz davor zu kippen.
Tickende Zeitbombe.
Das ist eine Zeitbombe und den finde ich faszinierend.
Er ist total faszinierend. Es gibt auch nichts Schlimmeres als Leute, die sich für witzig finden.
Ja.
Weißt du, die sich für witzig halten. Das ist ganz, ganz schlimm.
Auch diese Reaktionen, als er dann seine Radioshow macht und dann so in dem Regieraum da alle ihn fassungslos angucken und er sich dann so selbstzufrieden zurücklehnt und sagt so, ja, ich glaube, da ist jetzt wohl eine Entschuldigung fällig, dass ihr mir das nicht zugetraut habt.
Einmal so selbstbewusst.
Und dann aber aus dem
du?
Regieraum auch nur so die Stimme kommt, sie wollen doch hoffentlich nicht auf Sendung bleiben, oder? Und dann sein Blick, dann wieder dieser versteinerte Blick, wo du denkst, okay, Jungs, ihr spielt gerade mit dem Feuer, das hätte ich nicht gesagt. Das ist toll.
Aber auch schön ist da Eddie zu erwähnen, der ja der beste Militärfreund quasi so ein bisschen von Adrian wird, von dem fantastischen Forrest Whitaker gespielt, auch ein ganz, ganz großer Schauspieler, ganz, ganz toll der Typ. Und wie die Diskussion haben, wo Adrian das nach der ersten Radioshow diese Manöverkritik, wink, Militär und auf jeden Fall diese Manöverkritik bekommt und dann gesagt wird, ja, wir brauchen hier aber eine große Show, kriegen wir nicht den und den oder den und den? Nee, den kriegen wir nicht, der spielt leider nicht bei Polizeieinsätzen, der spielt nur bei Kriegen. Bob Hope braucht ein großes Publikum. Und wie geil einer sagt, vielleicht könnte es ja noch eskalieren. Wir brechen hier doch nicht den totalen Krieg vom Zaun, um Bob Hope zu kriegen und so. Also auch mit dieser Entrüstung. Wir werden doch hier, das ist keine Eskalation. Das hat er auch gar nicht gemeint. Es war ja der Gag, weil er das so ernst genommen hat. Ja, wir kriegen den und den und dann kriegen wir nicht, weil der spielt leider nicht auf Polizeieinsätzen.
Das Schöne ist ja, Eddie Garlick ist ja eigentlich nur das ist ein Laufbursche.
Ja.
Das ist ein Private, niedrigster Rang und der ist aber komisch. Der hat komisches Talent, unfreiwillig und freiwillig. Also der ist zwar einerseits auch immer so ein bisschen der unbedarfte Trottel, der immer, wenn er sich in den Jeep setzt an Steuer, den Schlüssel umdreht, obwohl der Motor noch läuft. Immer mit diesem Krink, ach, der Motor läuft noch. Drei oder viermal im Film, wieder. Und
immer.
Es ist irgendwann zum Brüllen komisch, weil es einfach so, der wirkt so hoffnungslos in dem Moment. Aber auch sein nervöses Kichern, wenn er überfordert ist und alles. Aber dann auch wieder so Momente, wo er einfach nur ganz trocken irgendwas sagt. Zwar hat er im nächsten Moment auch wieder kichert, weil er eben niedlich ist, aber der hat Humor. Dass der dann am Schluss der Ersatz für Adrian Cronauer wird, das ist, finde ich, die richtige Entscheidung, denn der ist tatsächlich Talent.
Der Talent, aber wir sehen von ihm ja eigentlich nur, wie er der Ankündiger letzten Aufnahme ist von ihm quasi, dieses Goodbye Vietnam.
Ja, aber das macht auch
nichts. Das macht nichts, man sieht schon,
dass er Talent
hat.
Ich hätte natürlich gerne mehr von dem gehört, aber das war richtig in dem Moment, weil ja ganz am Schluss nochmal eine Tonbandaufnahme von Adrian Cronauer läuft, die er dann abspielt, obwohl er dafür Ärger kriegen könnte. Er sagt dann, ja, ich habe einen anderen Namen, will meinen Namen ändern, Ärger ist mein Zweitname, als Replik auf ganz am Anfang auf die erste Begrüßung, als er sich vorstellt, Private, was war das? Edward Montesquieu Garlick.
Ja, voll geil.
Und Adrian meint, sie sollten ihren Namen ändern lassen, sollten einen neuen Namen beantragen. Habe ich damals nicht verstanden, weil Edward Montesquieu und Garlic, Knoblauch, ich wusste nicht, was Garlic bedeutet. Ich habe den Witz nicht verstanden. Der ist mir erst später aufgegangen. Herrlich.
Super. Ja. Auch geil ist, bei diesen ganzen Radioshows, die er macht, ist ja diese Mischung aus diesen, ne, so die Lieder auch verfremdet und so und einfach so wie so eine Art mehr mit Stimmenimitation Dinge, so scabby Audio Sketze aufführt. Aber er hat ja auch dieses geile Gespräch, wo er vermeintlich Richard Nixon interviewt. Ne? Und er da so anspielt mit, wie läuft's denn so mit ihrer Frau und nicht besonders gut und so, kriegen sie ihn gar nicht mehr hoch. Nein, leider nicht. Wie geil die da schon an die Tür hämmern und so, ne? Du kannst doch nicht den VP, dich über den VP lustig machen.
Wie würden Sie Ihre Hoden beschreiben? Die sind weich und unbedeutend.
Ich frage mich allerdings, in welchem Kontext er weich und unbedeutend. Das habe ich mich in diesem. Also, wo ist das her? Ne?
Aber es hat mich sehr an die Interviews von Weird Al Yankovic erinnert, der auch solche Sachen immer gerne gemacht hat. Das
ist aber sehr, sehr hübsch. Das Witzige ist ja, das, was er sagt, muss ja aus echten Interviews raus sein. Und auch das für sich alleine ist ja schon witzig, ne? Weich und unbedeutend.
Aber ja, ich weiß gerade nicht genau, ob das eine korrekte Übersetzung in der Synchronfassung war.
Das kann sein, dass es nicht
korrekt ist. Es ist ungefähr so auch im Original gewesen. Ich habe es mir im Original angeschaut. Also das müsste ungefähr gestimmt haben. Das war ja die Presseerklärung, die Pressekonferenz, die Nixon gehalten hat, die sie dann zurechtschneiden sollten, um dann eine geschnittene Version auf Sendung zu bringen. Und das war halt auch ein bisschen die Rache, als sie das schneiden sollten, war Adrian gerade 4 Stunden auf Sendung und wollte was essen gehen. Und Lieutenant Hawke hat gesagt, trinken Sie stattdessen ein Instant-Getränk. Jetzt wird geschnitten. Ja. Naja, und dann passiert dann halt sowas. Man sollte Kreative nicht reizen. Dann wird man blamiert.
Das stimmt.
Aber auch Was ich einfach wunderschön finde, ist tatsächlich, ich möchte nochmal auf die Musik kommen, den Soundtrack, weil ich diesen Soundtrack einfach so großartig finde, mit diesen vielen stimmungsvollen 60er Jahre Rock- und Soul-Stücken, die einfach so toll die Stimmung aufgreifen, die gerade in dem Film widerspiegelt, wenn am Anfang Adrian Gronauer seine fetzigen Radioansagen macht, diese Energie, die er da reinsteckt, diese schnelle, temporeiche Energie, die wird dann auch in den am Anfang in den Musikstücken wiedergespiegelt. Das heißt, es wird geschafft, da einen perfekten Übergang zu schaffen von der von der Anmoderation vom Sprecher von Robin Williams Staccato an Witz und Energie und Humor und Zoten, direkt der Übergang zur Musik, da wird auch immer die richtige Stelle gefunden und das richtige Lied, dass dieser schnelle Übergang passt, dass dieses Tempo erhalten bleibt und eigentlich durch die Musik noch gesteigert wird. Und der baut da natürlich etwas auf. Ich versuche auch gerade, der baut da etwas auf und steigert sich rein in seinen Witzen, in seinen Zoten, seinen Gags und kommt dann zu ihrer Musik. Und jetzt als nächstes bringen wir euch It's Alright von Adam Faith and the Roulettes. What if you want me to Die Übergänge sind ein bisschen eleganter als bei mir. Ich habe das jetzt gerade versucht, das hinzubekommen. Klappt das bei mir nicht, weil wir über Robin Williams, aber da ist ja auch noch der Schnitt mit drin. Und du hast einfach, da ist Spaß drin. Du merkst, die ganze erste Zeit sind die Lieder dazu da, um Spaß auszuwählen. Und dieses It's All Right, das ist noch nicht mal auf der CD, auf dem Soundtrack mit drauf gewesen. Aber da geht er ab dazu. Du siehst ihn abgehen, du siehst, wie er im Aufnahmestudio dazu tanzt und Faxen macht. Etwas, das man ja im Radio nicht sehen kann, was man nur im Film sehen kann. Interessanterweise, als Lieutenant Steve vorher sagt, was er für Komik hält, stolpern und hinfallen. Und
Lieutenant schlecht im Radio.
Ja, Lieutenant Steve dann ständig gesagt bekommen hat, stolpern und hinfallen kann man im Radio nicht hören. Das ist doch nur bildlich gemeint. Genau das macht Robin Williams. Der macht jetzt Slapstick-Comedy
fürs Radio. Richtig. Weil er einen Film dreht, in dem er Radio spricht.
Ja.
Ja, ja, das passt schon. Hast du auch It's a Wonderful World?
Ja, ja, da komme ich auch gleich noch hin. Ich habe noch so ein anderes.
Müssen wir auf jeden Fall ansprechen.
Da müssen wir auf jeden Fall. Aber es gibt noch ein anderes sehr schönes Lied. Das ist auch auf dem Soundtrack drauf und eins meiner absoluten Lieblingsstücke. Das ist auch ein Lied mit einem sehr sprechenden Text. Auch da, das ist, glaube ich, seine erste große Radionummer, also die erste Moderation, die er macht, die anfängt mit Good Morning Vietnam. Mhm. Oh my God, is it too early to be so loud, too late? Ist es zu früh, so laut zu sein, zu spät? Mhm. Und dann geht das los und dann hört er nicht auf und steigert sich da rein und das geht minutenlang und dann spielt er ein falsches Lied an und bringt die Nummer mit dem Rückwärtsspielen und dann kommt er ran und dann moderiert er an Nowhere to Run To von Martha Reeves and the Vandellas. Yes!
Jetzt habe ich voll Bock, mir diesen Soundtrack zu kaufen,
ja,
Leute.
Ja, der ist wirklich toll. Schade, auf Spotify gibt es den auch, aber da fehlen viele von den Robin Williams-Stücken.
Wollte ich gerade sagen, das ist aber der normal original Soundtrack mit den Robin Williams-Stücken. Ne?
Ja, ja.
Okay, vielleicht kriege ich den irgendwo auf CD.
Also den sollte man sich dann wirklich auf CD holen, weil das ist mit drin und das macht es auch wirklich einfach richtig gut. Ja. Ich habe es jetzt auch gerade wieder versucht, den Stil seiner Anmoderation des Songs zu bringen. Es geht halt einfach so ineinander über und es ist so fantastisch gut, wie dieses Stück einfach direkt von seiner Moderation übergeht. Und es ist ja auch so ein wirklich schöner Text, Nowhere to Run. Das hat zwar eine andere Aussage. Es geht in dem Lied darum, es ist eine Liebesgeschichte. Ich kann von dir nicht entkommen, ich komme von dir nicht weg. Aber im Krieg, gerade in einem Dschungelkrieg, in einem Guerillakrieg im Dschungel, wo du wirklich keine Möglichkeit hast, nowhere to run to, nowhere to hide, wo du nicht davonlaufen kannst, wo du dich nicht verstecken kannst. Und sie kommen ja später in diese Situation, wo sie zu zweit, er und Garlic, im Dschungel sind und nicht wissen, die können nichts sehen. Das ist ja das Schlimme an diesem Dschungelkrieg gewesen. Du hast nichts sehen können. Du konntest den Feind nicht sehen. Du konntest nichts erkennen, du konntest dich verstecken, aber du wusstest nicht, kannst du dich verstecken, weil du nicht einschätzen konntest, wo sitzt der Feind, kann der dich sehen? Und das ist etwas, was für mich, ob das beabsichtigt war oder nicht, schon immer dieses Nowhere to Run zum Ausdruck gebracht hat. Obwohl auch hier alles noch auf Partystimmung gemacht war. Hier war noch gute Stimmung, noch gute Laune. Da war noch nichts in dem Bildteil davon zu spüren. Da hat man die Leute gesehen, die auf dem Boot in der Sonne lagen und Morgensport gemacht hat und solche Sachen.
Und das ändert sich erst später im Film. Ja. Up Wonderful World eigentlich.
Up Wonderful World. Und das ist die Stelle, nachdem Robin Williams, nachdem Adrian Gronauer nach dieser Explosion verliest er dann die Nachricht, die zensierte Nachricht der Explosion in Jimmy Wars Bar.
Ja, ja.
Die ist eigentlich zensiert und er verliest die, nach heutigen Angaben ist nichts passiert.
Es ist so großartig.
Es gab keine Explosion in Jimmy Wars Bar. Es sind nicht 3 GIs gestorben und 4 GIs schwer verletzt. Und der wird dann unterbrochen. Das wird dann ausgeschaltet.
Ja, der Strom wird abgeschaltet.
Vor allen Dingen sagt er ja sowas wie, es sind offiziell nicht viele GIs getötet worden.
Es ist so faszinierend, wie er auch da muss man wirklich die deutsche Synchro wirklich loben, wie er davor versucht, noch so andere Nachrichten zu erzählen und da einfach schon so wegbricht mit der Stimme immer wieder. Ne?
Ja.
Und dann darüber geht. Und, außerdem, und dann wäre noch, und folgend offiziell ist heute nicht eine Bombe in Jimmy Wongs Bar explodiert und es ist nicht offiziell das und das passiert und das und das und das. Das ist so toll, wie er das macht
und das Wegbrechen der Stimme und so. Und auch direkt, das war ja direkt so, er saß in der Bar, sein Freund Tuan holt ihn raus, der sieht ihn da, der weiß, das geht hier gleich los, weil der selber die Bombe gelebt hat und zieht ihn da raus und sagt, komm, wir gehen los, meine Schwester will dich sehen. Und das holt ihn raus und in dem Moment die sind noch nicht von der Bar weg, gerade so aus dem Begriff geht die Bombe hoch. Dann kommt diese ganze Szene, die wir schon beschrieben hatten, nach der Explosion. Mhm. Und direkt von da aus geht er in den Sender, weil er eigentlich um 16 Uhr seine zweite Sendung aufnehmen muss und da höchstens eine halbe Stunde, Stunde dazwischen liegt. Und diesen ganzen Eindrücken, dieser Erschütterung, geht er da noch hin. Der ist noch blutbeschmiert. Der hat die Blutflecken noch auf seinem Hemd von den Opfern. Und muss jetzt eine Radiosendung machen, kann das aber nicht, der schafft das nicht. Und das ist auch etwas, an der Stelle kommt für mich Robin Williams so stark durch. Mm, weil Robin Williams, das ist ja tragisch, dass Robin Williams viel zu früh gestorben ist durch Selbstmord. Der hatte Depressionen und der hat ja selber, das hat der echte Adrian Cronauer in dieser Ansprache so schön gesagt. Er hat einmal, er weiß nicht, wie Robin Williams wirklich ist. Er wird immer danach gefragt, wie ist Robin Williams? Aber er hat ihn eigentlich nie ohne Maske gesehen. Also ohne die Show, die Robin Williams abzieht, außer einmal, als er mit seinen Kindern gespielt hat und da seinen Schutz hat fallen lassen, weil er sich vor den Kindern nicht verstellen musste. Und das ist so ein Bild, das ich auch seitdem von Robin Williams habe und jetzt, als ich den Film gestern wieder gesehen hatte, mein Gott, das ist Robin Williams. Dieser ganze Film sagt für mich Robin Williams, nicht Adrian Cronauer. Deswegen kann ich das nicht trennen.
Das ist auch so. Und es ist ja auch durch die Ereignisse zu seinem Tod und es war ja wirklich, man bildet sich, also ich bilde mir auch immer ein, dass ich so eine Traurigkeit in seinen Augen sehe. Also immer wenn ich habe so eine leichte Melancholie, immer wenn ich Robin Williams einen Film heute sehe.
Ja.
Ne? Und gerade so die neuen, was er in den 90ern so gemacht hat, das ist vielleicht auch viel Einbilderei und so, aber oder man interpretiert da was rein, aber bei Robin Williams, der geht mir nahe halt.
Ja.
Der geht mir wirklich nahe in seinem Spiel halt. Und vor allem, wenn man dann sieht, wie es dann so mal geendet ist und so, es ist dann, hat dann einfach eine noch tragischere Komponente.
Ja, fand ich auch bei diesem Vortrag vom echten Adrian Cronauer, ich hatte richtig ein Kloß im Hals, als er das gesagt hat. Dass er hat ja gesagt, so ich bin nur Anwalt, ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, der hat einen Schutzwall um sich aufgebaut und ist in Wirklichkeit, steckt da eine ganz andere Figur dahinter, als man nach außen hin sehen kann. Und das ist natürlich, das war irgendwie.
War das Interview noch zu seinen Lebzeiten?
Ich glaube,
das war 2008. Das war, und ich glaube, gestorben ist er 2016, oder?
14, glaube ich, 2014.
Oder 14.
Das war später. Stimmt, das hatte ich vorhin vergessen. Ich habe es auch mehr angesehen, aber ich hatte gar nicht mehr eruiert, von wann das war.
Aber wenn man sich überlegt, dass das jemand schon Jahre vorher über ihn sagen konnte und wie es dann geendet ist, das ist, da, ich finde, da habe ich einen totalen Kloß im Hals gehabt.
Absolut. Ganz schlimm in dem Moment. Ich war auch sehr betroffen. Aber das spürt man halt auch. Man spürt diese, das ist ein sensibler Mensch, der sich Dinge sehr zu Herzen nimmt, aber dann eine Maske drüber setzt, eine Show abzieht, den Clown spielt, den Komiker.
Der lachende Clown, der weinende Clown. Ne?
Der lachende und weinende Clown, genau. Und das ist so sehr Robin Williams. Und das kommt in diesem Moment durch, wo er versuchen muss, wieder den Clown zu spielen und es nicht schafft. Das ist, wenn er diese Nachrichten verliest und versucht, aus den Nachrichten was Witziges zu machen und es nicht schafft und ihm da die Stimme wegbricht. Und den ganzen Film über geht das dann ab dann so. Er wird dann suspendiert, er wird außer Dienst gesetzt und dann kommt die Stelle, dieses Intermezzo mit Lieutenant Hawk, dass das nicht klappt und er wird wieder eingesetzt, will aber nicht weitermachen. Und Garlic gabelt ihn irgendwo in einer Bar auf. Das ist nicht die Stelle mit den Krabben auf den Fingern. Die ist vorher, da wird er von Tuan aus der Bar geholt, weil er so betrunken ist und Tuan nimmt ihn mit in sein Dorf, trifft da nochmal die Familie und die Schwester, die hatten vorher schon ein großes Date mit einem ganzen Anhang an Anstandswauwaus, ganz fasziniert, da müssen wir nachher mal drüber reden.
Das ist ein bisschen.
Und dann lernt er halt die Leute kennen und lernt das Land kennen. Und dann auf dem Rückweg kommen sie an Truppentransporten vorbei.
Genau.
Und Garlic bringt ihn dann dazu, so eine kleine Stand-up-Nummer für die Truppen zu machen. Und dann merkt er, wie sehr ihm diese Leute wichtig sind, wie viel er denen bedeutet und wie viel die auch ihm bedeutet. Und auch da spürst du die ganze Zeit so eine Traurigkeit, wenn er mit den Soldaten spricht, weil
die abfahren,
er, weil die abfahren, weil er weiß, die gehen jetzt
passt auf euch auf.
Die ziehen in den Krieg. Immer wieder passt auf euch auf. Der weiß, die ziehen in den Krieg. Er hat selber erlebt, was das bedeutet. Der kann da nicht mehr drüber wegschauen. Und das ist so heftig in dem Moment.
Das ist total heftig. Im Original konnten die Darsteller kein Englisch. Also die in den Bussen da gesessen ganz haben, sondern die waren tatsächlich dann fasziniert von der ganzen Gestik und der ganzen Mimik, die Robin Williams da in seine Performance eingebracht haben und haben dann mitgelacht und waren da noch mehr involviert. Das hat er also allein durch seine physische Heizung geschafft. Aber dieser Moment finde ich wirklich magic, weil er davor ja wirklich nicht mehr zurück will. Und Radio ist ja auch wie wir Podcaster, wir kriegen ja fast nie so direktes Feedback. Mal, wenn du Glück hast, schreib mal einen Kommentar oder so. Wir reden ins Leere so ein bisschen. Gefühlt ist es oft so, ne?
Ja, ja.
Und da ist ja auch so, und da sieht er zum ersten Mal wirklich die Leute und wie die Reaktion auf ihn ist. Abseits von, dass man ihm erzählt, da kommen Fanbriefe für dich an und so. Ne? Sondern wirklich, was er für die Leute bedeutet und was es denen auch gibt, bevor sie sich dann sowas stellen müssen mit und jetzt ab in den nächsten Bunker. Halt, ne? Und ich glaube, dass das, also diese Szene ist so ein Wendepunkt dann auch für ihn, so glaube ich, auch als Mensch halt oder als Figur in dem Film halt. Das ist so fantastisch. Also, wie er das dann wirklich erstmal diese Show live macht und dann es übergeht, hier, passt auf euch auf. Und dann einfach noch minutenlang siehst du, wie die an ihm vorbeifahren und er winkt und noch hier noch so Witze macht und so halt, ne? Und aber ihm schon fast so das Gesicht auch immer wieder weggleitet von diesem Lächeln. Ja. Ne? Dass er die Maske nicht immer halten kann, halt, ne? Und das ist, das ist schon echt krass. Das ist wirklich krass.
Und danach kommt nämlich dann seine Anmoderation ganz ruhig. Danach kommt nämlich What a Wonderful World von Louis Armstrong. Und man muss jetzt auch einfach, ich spiele jetzt einfach mal ab.
I see trees of green, red roses too, I see them blue.
Also man hat sofort Bilder im Kopf und denkt, das ist so Perfektion in das Musik, oder?
Allein, wenn das zu Ende ist und er sagt, Louis Armstrong, der große Satchmo, und er ist so verträumt dabei und trotzdem ist das eine der heftigsten Stellen im ganzen Film. Es fängt ja so an, er spielt das ab und es fängt so langsam an und es ist verträumt und du siehst die Bilder dazu, weil man ja, wenn in den Musikstücken immer wieder Bilder gezeigt wird von Leuten, die das draußen hören oder von Alltagssituationen und das ist alles ruhig und friedlich, die Sonne geht auf, auch Lieutenant Hawk scheint friedlich und versonnen, schaut aus dem Fenster. Also das ist eine harmonische Stimmung alles. Und du siehst Szenen auf dem Land und in den Dörfern. Und du denkst, okay, er hat sich gerade arrangiert. Er ist jetzt mit sich im Reinen. Es ist alles friedlich. Er scheint auch aus dieser Stimmung heraus. Es ist melancholisch. Es ist nicht mehr Party. Es ist nicht mehr Spaß. Aber er ist trotzdem irgendwie mit sich ins Reine gekommen, das jetzt weiterzumachen und macht es jetzt nicht mehr, macht es auf einem leiseren Ton. Und dann geht die erste Bombe hoch. Dann kommt die erste, der erste Granateneinschlag, Napalm, was auch immer. Und du siehst dies. Dann kommt er wirklich mit einem Schlag die Kriegsszenen, die unter dieses Lied drunter geschnitten werden und ich, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ich habe nicht verstanden, was ich da sehe. Ich war vollkommen vom Donner gerührt und das geht mir heute noch so. Ja, und dann geht das ganze Lied über, sieht man dann den Vietnamkrieg, man sieht den Krieg, die Kriegsbilder, das ist irre.
Und halt nicht nur die direkten Kriegsszenen mit Soldaten, sondern du siehst halt auch Demonstranten, die von Polizei niedergeknüppelt werden, du siehst Pressevertreter, die da irgendwie niedergeschlagen werden. Ich finde ganz stark dieses Bild von, man sieht einmal kurz so eine blutige Sandale, die einzeln auf der Straße liegt. Also unfassbare Bilder, die sich so richtig einbrennen. Ja.
Die Sandale allein schon, das sind Zivilisten. Ja. Man sieht immer wieder Zivilisten, die da zu Schaden kommen, die da sterben. Man sieht Kinder, man sieht Leute, die Kinder aus brennenden Häusern tragen. Diese Sandale, das ist von der Größe her vielleicht die Sandale einer Frau oder eines Kindes und liegt in dieser Blutlache.
Ja.
Und
da
dreht sich einem der Magen um in dem Moment.
Aber krass, ja.
Man sieht, wie Zivilisten zusammengetragen werden und hingerichtet werden. Man sieht eine Hinrichtungsszene, wie die niedergeschossen werden. Ich, ich bin fassungslos. Das ist ein Disney-Film. Das muss man sich auch mal überlegen. Das ist ein Disney-Film.
Ich habe den auf Disney Plus gesehen, ja. Und der hat eine 12er-Freigabe, meine Wahnsinn. Freunde. Ab 12. Wahnsinn. Und ich glaube, dass das wirklich so ein bisschen so was Kunst und ne, so bildenden Charakter hat halt, ne?
Ne? Ich weiß nicht, wie das zu der 12er-Freigabe bei uns kam. Das ist ja in den USA nochmal ein anderes System, dieses PG-Rating. Aber Disney hatte ja mit Touchstone ja auch quasi ein Label geschaffen, unter dem sie erwachsenere Filme bringen konnten. Also das war quasi ausgelöst, glaube ich, durch das Schwarze Loch, das ja schon dieser Science-Fiction-Film, der ja auch schon einfach eigentlich viel zu erwachsen war für Disney. Und dann hatten sie mit Touchstone Filme eben machen können wie Good Morning Vietnam, der das kein Kinderfilm ist, der auch keine reine Komödie ist, sondern eine Dramakomödie mit wirklich ganz, ganz schweren Drama-Anteilen. Und das, also man vergisst das gerne, wenn man über Disney lästert, dass Disney, der Konzern, dass das Disney auch solche Filme produziert hat. Und zwar nicht irgendwie versehen und das ist denen irgendwie durchgerutscht durch die Zensur, sondern mit der Absicht, wir wollen da das zeigen und das rüberbringen.
Ja. Man muss sich da, glaube ich, von dem Gedanken verabschieden, dass so ein Konstrukt wie Disney, dass das schwarz-weiß ist, dass das nur gute oder nur schlechte Dinge tut.
Ja, das ist klar. Ja. Das kann nur George Lucas. Ja, aber das ist wahnsinnig. Auch diese Freundschaft, die er mit Juan hat. Ja. Ne? Das ist übrigens von dem Jungen, der ihn spielt, das ist auch so eine einzige Film-Credit. Also ich glaube, der hat nur diesen Film mal gemacht. Mit dem freundet er sich ja erstmal an, weil er hinter seiner Schwester her ist, ja, so ein bisschen. Und, aber dann lernt er, dann wird ja, glaube ich, auch eine echte Freundschaft raus. Und die rettet ihm ja auch quasi das Leben, weil er ihn dann er bringt ihn zwar in diese Bar mit rein, weil du bist das in Vietnam, eine Bar, aber da darf kein Vietnamese rein. Also, es ist allein schon, ne? Also, es ist, wenn man so mal nachdenkt, dass, ne? Und er bringt ihn dann ja rein.
GI-Bar ist. Und die GI-Bar ist eine GI-Bar. Vietnamesen nur als Animiermädchen oder als Bedienung haben. Ja, das ist super. Eine echt üble Szene. Dass diese beiden GIs, diese Stirnacken, Ärger machen, nachdem Adrian und seine Freunde denen die Mädchen ausgespannt haben, weil Adrian mit Geldscheinen direkt gewunken hat. Ganz schwierige Szene.
Ja, auch das Stalken des Mädels und da die Schule zu übernehmen, das ist ja alles ganz witzig, aber wenn man so drüber nachdenkt, ist es natürlich, ne? Aber gut, es gibt ja also die verbringen ja dann noch Zeit miteinander. Ich finde es gut, dass das da nicht weitergeht mit, dass die dann irgendwie zusammenkommen oder so. Das wäre dann wirklich so ein bisschen sehr creepy gewesen. Die verbringen ja Zeit, er lernt durch sie so ein bisschen die Umgebung kennen, die Familie, Land und Leute, wie es so schön heißt. Und er scheint ja auch wirklich so ein bisschen in sie verliebt zu sein. Er sagte, er sagt irgendwann auch zu ihr sowas wie, wenn sie sagt, wollen wir uns einen Film angucken? Und er sagt, ich nehme, was ich kriegen kann.
Ja, also, tatsächlich scheint es ihm einfach wichtig zu sein, Zeit mit, wie heißt sie?
Ihr zu verbringen, ja.
Drin, mit ihr zu verbringen, auch wenn dann das bedeutet, dass da eine 10-köpfige Anstandswauwau-Truppe, die ganze Familie, Großeltern, Großonkels, Tanten und alles und Kinder dabei sind und er mit denen auf den Markt geht und denen Geschenke macht und sie ins Kino einlädt und im Kino können sie nicht mal nebeneinander sitzen, sondern da sitzen also dann noch zwei dann dazwischen und trotzdem ist ihm diese Zeit dann wichtig. Und wenn er mit ihr im Dorf ist, dann schafft er es mal, sich kurz mit ihr zu unterhalten. Sie gehen dann auf den Feldern spazieren. Und es wird ihm klar, daraus kann eigentlich nichts werden. Aber das macht diese Beziehung so viel wertvoller. Weil das nicht irgendwie aufgedonnerte, rausgeputzte Animiermädchen beziehungsweise wahrscheinlich einfach Protestantinnen in der Bar, sondern das ist was Echtes. Als die sich verabschieden am Schluss, geben sie sich die Hand. Keine Umarmung, kein Kuss, das ist eine eine Liebesgeschichte. Ja, auf Augenhöhe. Eine Liebesgeschichte ohne dass nur ein einziger Kuss fällt und dieser Abschied, bei dem sie mit ausgestreckten Armen sich die Hand geben, die trifft mich jedes Mal. Da sitze ich da und möchte fast heulen, weil das wirklich zu Herzen geht. Also schon
auch auch zu Herzen geht es dann halt, als rauskommt, dass sein Tuan, also sein Freund, den er jetzt ja, mit dem er ja wirklich da, der ihm ja auch das Leben rettet, ne, der ihn ja, als er da mit Eddie im Wald verloren gegangen ist, übrigens finde ich immer noch witzig, weil du humpelst, hatten wir so einen Rechtsdrall und dann sind wir immer im Kreis gelaufen, ne, weil du humpelst. Und dass er sie da gerettet hat und dann stellt sich raus bei dieser Rettung, dass der für den Feind arbeitet, der kleine Junge, und dass der wohl auch die Bombe gelegt hat in dem Café und so. Und dann, wenn er versucht, ihn zu finden, bevor das Militär ihn findet, gibt's ja auch diese Szene, wo die sich dann nochmal in der Straße begegnen, und dann gibt's diese Laufszene. Er rennt weg und er rennt hinter ihm her. Und das finde ich so eine intensive Szene, auch wenn er dann da allein sehr im stark, Hof ja. steht. Wenn er allein im Hof steht und sagt, weißt du was, und ich habe dich in diesen Laden gebracht, aber nicht, dass du den beschissenen Laden in die Luft sprengst und so. Und dann er aber von ihm noch so kleine, weil ihr seid hier, ne, ihr seid in unserem Land, ne, wir finden uns alle witzig und Anthony Quinn ist total lustig, aber ihr seid hier Besetzer. Wir wollen euch hier nicht und ihr tötet Vietnamesen. Wir wollen euch hier nicht. Das ist unser Land und ihr habt hier nichts zu suchen. Halt, ne, wo er dann auch nichts mehr sagen kann, halt, ne.
Ich finde, das Ende habe ich nicht kommen sehen, dass er dann am Ende noch so einen lustigen Spruch quasi raushaut, weil er sagt dann ganz am Ende, das wird sich nicht gut in meinem Lebenslauf machen, fand ich. Das fand ich an der Stelle, das ist ein totaler Bruch da drin, irgendwie unpassend, aber der hat mich so erwischt in dem Moment, dass ich laut lachen musste über diesen Spruch, weil der eigentlich so vollkommen unpassend in dieser dramatisch aufgebauten Szene irgendwie Der hat mich kalt erwischt dann an der Stelle.
Aber das ist auch so ein Film, der ist so ein Filmzitat geworden, weißt du, wie wir brauchen ein größeres Boot. Oder du weißt doch, verschiedene Kondomgrößen, groß, mittel und für Weiße. Ich habe jetzt erst den Diss kapiert, ehrlich gesagt. Wieso für extra groß? Für extra groß.
Ja, ja. Aber extra. Auch, dass er tatsächlich am Ende nochmal diesen trockenen Witz draufsetzt, das ist mir so. Das habe ich früher auch nicht verstanden. Mittlerweile verstehe ich das sehr gut. Das ist eine Situation, die ist so beschissen, da kannst du irgendwie nichts mehr anderes als noch einen dummen Witz machen. Du musst irgendwie einen Witz machen, über den keiner mehr lachen kann, über den man selber nicht lachen kann, einfach weil es einen sonst umbringt. Wenn man da nicht noch einen Spruch draufsetzt, dann muss man noch irgendwie damit. Anders kann man nicht umgehen, sonst mit so einer Situation. Und das ist wirklich die schlimmste Situation, die er da gerade. Wieder eine der vielen schlimmsten Situationen, die er erlebt, dass sein bester Freund, dem er vertraut hat, der ihm vertraut hat, der ihn gerettet hat, dass der sich als der Feind herausstellt und ihm das so auch so sagt, so deutlich.
Ich frage mich, ob der Spruch im Drehbuch stand oder ob das selbst wirkt ein bisschen wie improvisiert fast, ne?
Könnte fast sein, also würde ich Robin Williams auf jeden Fall zutrauen.
Ja, er wirkt so, jetzt wo du es sagst, das ist mir noch nie aufgefallen, aber jetzt wo du es erwähnst, finde ich ihn auch merkwürdig.
Ja, ich würde noch nicht mal merkwürdig sagen, weil wie Felus gerade schon so schön beschrieben hat, stimmt. Das ist irgendwie so in der Situation, dann kannst du nichts anderes mehr sagen als sowas, aber weil es mich halt so eiskalt erwischt hat, fand ich den... Hat er mich beeindruckt, dieser Satz dann an der Stelle.
Wisst ihr, was ich auch eine sehr schöne Szene fand, ist dieses Baseballspiel mit seiner Dolmetscherklasse, die er ja unterrichtet hat, ne? Und mit denen er ja auch schon so eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut hat, so Lehrer-Schüler-Ding halt, ne? Ja. Und wie er mit diesen selbstgemachten Stöckern und auch mit dieser lieben Dame, die diesen ersten Schlag macht und dann sagt man ihr, du musst da lang rennen und die hört nicht auf zu rennen. Die rennt, bis sie aus dem Bild raus ist und so offensichtlich hat ihr keiner gesagt, stopp. Und wie er dann dieses, okay, wir haben uns darauf geeinigt, diese Frucht wird allgemein als Ball akzeptiert. Ne? Das ist super, weil sie keine Ausrüstung haben. Weil sie da halt in der Armut im Hinterhof da das halt spielen müssen und diese ganze Szene auch so im Sonnending und im Sonnenuntergang und überhaupt, du siehst auch Robin Williams, wie er manchmal nur so von der Seite und so mit hinten im Hintergrund im Bild ist und einfach so jubelt und so damit Spaß hat und so, also es ist, vielleicht interpretiert man da wirklich viel rein, aber ich finde das wirklich ganz, ganz toll und intensiv, diese Szene auch so, die Verabschiedung quasi.
Ja, genau, es ist ja die Verabschiedung. Ja. Er ist jetzt schon auf dem Weg zum Flughafen und er kann die beiden MPs, die beiden Militärpolizisten überreden, nochmal einen kleinen Abstecher zu machen. Und die machen mit, die lassen sich darauf ein, sagen, ja gut, aber wir gehen noch nachher zum Flieger. Das heißt nicht, dass sie hier abhauen können. Ja, 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 ja. Und dann spielen die mit. Das heißt, die haben auch noch den Spaß daran, mit ihnen mitzuspielen. Und als er dann noch drin sieht und sagt, oh, Jungs, gib mir noch eine Minute am Ende dieses Spiels, dann meint der eine GI, der verabschiedet sich doch hier noch vom ganzen Land, oder wie? Es ist aber auch wirklich einfach gut, dass der sich noch von allen verabschieden kann und dass auch das alles nochmal persönliche Klänge sind, dass dieses Baseballspiel wirklich zeigt, dass trotz allem es hier was Schönes mitnehmen kann und Leute berührt hat in der Zeit und die ihn berührt haben. Also,
dass man nochmal so auf so eine hoffnungsvolle Note dann am Ende endet. Nach diesem Film, der ja doch sich irgendwie immer weiter ins Düstere reingearbeitet hat über seine Laufzeit, dass man nicht so auf dem ganz depressiven Ende geendet hat.
Ja, und er hat es denen ja auch versprochen. Also jetzt auch dieses, er hat denen ja versprochen, dass sie, wenn sie dann mit dem Kurs fertig sind, dass sie dann dieses Softball-Spiel dann halt machen.
Ja.
Die Honigmelone war ein bisschen Impro, aber nee, aber das ist, er hat sein Wort dann halt gehalten, ne? Das ist, glaube ich, ihm da auch sehr wichtig gewesen. Nee, es ist wirklich, also das ist echt ein wahnsinnig toller Film. Also ich habe immer, früher auch immer so gedacht, am Anfang ist er witzig, dann kippt er irgendwann, aber das ist genau das Richtige für diesen Film. Also es ist genauso richtig, dass er kippt nicht eigentlich, er wird nur der Lage gegenüber, irgendwann kannst du es nicht mehr hinter Humor vertuschen, wo du da bist und was da abgeht. Halt, ne? Die Maske ist gefallen quasi.
Ja. Mit Wonderful World. Versteht er halt auch einfach selber, wo er da ist. Der kommt ja an, kommt direkt aus Griechenland, hat noch irgendwie Zivilklamotten an, sagt griechische Tarnung. So, genau, so fällt man nicht in einer Kneipe mit lauter besoffenen Griechen am wenigsten auf. So.
Ich weiß ja wieder, was ich mit Greta Tarnbekleidung hatte. Warum ich mit Greta Tarnbekleidung aufgeschrieben habe. Danke, Felo. Das ist doch die ganze Zeit, warum ich mit Greta Tarnbekleidung.
Ne? Ja.
Ja. Ich glaube, er tut den griechischen Frauen da sehr Unrecht oder auch den Frauen auf Kreta.
Aber das Hemd steht ihm trotzdem.
Das Hemd steht ihm.
Das ist, glaube ich, so wie dein Hemd, was du gerade trägst. Das ist ja der hier. Das ist dann einfach so die eigene Rebellion gegen Militäruniform, oder? Ja, was Hawkeye auch hatte, ne?
Genau, also im Zweifelsfall, wenn du gegen Krieg protestieren kannst, willst und kannst nicht viel machen, dann im Zweifelsfall ein buntes Hemd.
Ja. So einfach und so effektiv und so modisch perfekt.
Eben.
Übrigens ist mir auch aufgefallen, ab dem Punkt, wo er diese Nachricht vorliest, die er nicht vorlesen darf von der Explosion und dann suspendiert wird, danach trägt er dann grün.
Ja.
Danach trägt Militär. Er Militärgrün.
Der Spaß ist vorbei. Der Spaß ist vorbei. Er ist ab dann auch nur noch ein Teilnehmer des Krieges, so glaube ich. Sieht er sich dann.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wie freiwillig das dann ist oder ob er einen Rüffler bekommen hat und gesagt hat, wenn sie jetzt nicht sofort ihre Uniform anziehen, dann. Aber ich sehe das auch tatsächlich so, dass er das selber auch aufgegeben hat und gesagt hat: gut, ich trage jetzt grün, das ist jetzt, jetzt bin ich hier im Krieg.
Wo ist denn ihr Dienst? Wo ist denn ihr Dienst-Hawaii-Hemd?
Der trägt ja kein Hawaii-Hemd.
Das trägt
Hawkeye Gedächtnis-Hawaii-Hemd und das trägt Hawkeye bei Mesh gerne. Aber er trägt hier so ein weißes Zivilhemd und Flipflops und wirkt einfach, als er da am Anfang aus dem Flugzeug steigt mit der Sonnenbrille, wirkt er wirklich wie jemand, der gerade aus dem Griechenland-Urlaub ankommt.
Total.
Er hat da auch so eine Rockstar-Attitüde. Mhm. Also der kommt da raus und ihr könnt mich alle mal, ist so ein bisschen das, was die ganze Art, wie er sich präsentiert, sagt.
Ja, das stimmt.
Es ist wirklich faszinierend. Ich bin mal gerade durch die Bilder, du hast recht, er hat Militärkleidung an. Nur dann wieder in der Szene, wo er vor den, er hat dann ein blaues Zivilhemd an, als er die Szene vor den Soldaten vor dem LKW hat.
Ja, stimmt.
Ist ja kein Zufall. Faszinierend, ja. Toller Film, wirklich. Ein wirklich toller Film. Schade, dass die Zensurzwillinge nie einen eigenen gekriegt haben. Aber ich finde es auch gut, dass das Militär, also meistens sind ja die Vorgesetzten, so die Admirals und so, dass gerade dieser General, ne, der ganz oben drüber steht, ne, dass der nicht wirklich so ist, sondern dass der so die unteren Ebenen, dass der die auch mal einfängt und dann halt den Major Dickerson, ne, auch versetzt und so.
Sergeant Major Dickerson.
Der arbeitet für sein Geld.
Ey, wirklich, ohne Scheiß, bis vor dieser Aufnahme war ich echt der Meinung, dass er der Vorgesetzte ist.
Ja.
von.
Absolut. Aber irgendwie ist es ja auch, es wird ja auch so suggeriert, weil er ja auch diese Unterhaltung mit dem General hat, wo es dann darum geht, so nach dem Motto, ja, sie erwarten von mir, dass ich hier den Laden leite, aber hier nicht mehr mitzureden habe. Irgendwie sowas gibt es in dieser einen Szene. Mhm. Also es wird schon vom Film auch deutlich suggeriert, dass er da derjenige ist, der die Fäden in der Hand hat und das auch trotz dieser Rangdifferenz, trotz dieses Mannschaft gegenüber Offizier Verhältnisses, was er mit Lieutenant Steve Hawk hat, dass das irgendwie keine richtige Rolle spielt. Ja. Dass er trotzdem da die Nummer eins in dem Laden ist unter dem General. Ich weiß auch nicht genau, wie der General genau fungiert, ob der nur zufällig immer mal wieder da ist oder ob der auch fest da in diesem Laden sitzt.
Ja, das hat mich auch ein bisschen irritiert, weil der General ist ja der Vorgesetzte. Wenn der irgendwas anordnet, müsste das eigentlich gemacht werden. Aber das ist so, da fühlt sich Sergeant Major Dickerson ja jedes Mal auf den Schlips getreten, wenn der General etwas anordnet, ohne ihn vorher zu fragen oder ihm Bescheid zu sagen. Mhm. Also das ist tatsächlich eine ganz eigenartige Kommandohierarchie, die da, eine Kommandostruktur.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als wäre der General quasi so der Bundespräsident. Der muss am Ende nochmal unterschreiben, aber der ist so der ist so ein bisschen vielleicht auch der Grüße-Onkel, aber der kann vielleicht irgendwann nochmal ein Veto einlegen, aber so am Ende des Tages ist der so, um das Alltagsgeschäft kümmert der sich nicht. Mhm. Vielleicht ist auch einfach das die Aufteilung.
Hier steht in der Rollenbeschreibung Brigadegeneral. Also das ist ja schon, ne?
Ich glaube, Brigadegeneral ist einfach ein Rang. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit den Befugnissen oder so zu tun oder den Aufgaben. Das ist ja nur für Paraden oder so. Das klingt so ein bisschen danach.
Nee, ich glaube, der hat schon was zu sagen. Ne?
Der hat vielleicht auch einfach noch andere Verwaltungsbereiche, die so unter ihm liegen. Der ist vielleicht nicht nur fürs Radio zuständig.
ja, vermutlich, tatsächlich. Das ist ja, um nochmal auf China Beach zurückzukommen, da ist es ja auch so, dass dieses Lazarett auch gleichzeitig ein Recreation Center ist, also ein Erholungsgebiet, dass da die Lagerleiterin sich eben nicht nur um die diesen medizinischen Teil, also um die Ärzte, Schwestern, das Lazarett zu kümmert, sondern eben auch um die Bar, die Unterhaltungstruppen und all das und die Sängerinnen castet. Also es ist ein größerer Bereich, der da zusammenhängt und das kann hier natürlich auch sein. Wir erfahren nicht wirklich, wofür der General alles zuständig ist, aber der Radiosender wird wahrscheinlich nur ein Teil seines Aufgabenbereichs sein und ist dann direkt für den Radiosender sind eben Lieutenant Hawk und Sergeant Major Dickerson zuständig. Ja, und wahrscheinlich ist der eine eher für die Programmgestaltung zuständig und der andere eher für die Verwaltung oder für den personellen Teil. Ich keine Ahnung, also wie das dann genau.
Der General wird dann wahrscheinlich eher so das ganze Thema so Öffentlichkeitsarbeit und hier und Unterhaltung und so medial dann eher so kommandieren als nur einen Sender. Ja. Weil, wie du hast schon vorhin gesagt, es geht ja auch um die Wahrnehmung im Zuhause halt.
Mhm. Ja.
Von dem Polizeieinsatz, ja. Dann hört es sich gleich viel besser an.
Klar.
Ja, so sehr die Dinge sich ändern, so sehr bleiben sie gleich offensichtlich, ne?
Allerdings.
Tja. Nee, wirklich toll. Wirklich, wirklich toll.
Ich glaube, wir sind damit eigentlich ziemlich am Ende, oder? Habt ihr noch.
Ich glaube, wir haben so ziemlich alles
gesagt, was wir sagen wollten. Ja, also ich freue mich, dass wir den Film endlich in den Sumpf gebracht haben, wo er wirklich hingehört.
Absolut.
Und ich bedanke mich bei euch Zuhörers fürs Zuhören. Denn ihr seid die Leute, für die wir das hier machen. Schickt
der
uns
LKW.
Auf jeden Fall.
Bevor ihr in Kampfeinsatz fährt.
Genau. Das für euch
hoffentlich noch. Nicht. Hoffentlich nicht.
Passt auf euch auf. Oh Gott.
Oh ja.
Passt auf euch. Schreibt uns Fanpost, aber auch, könnt ihr uns auch so Sachen schreiben, wie wollen wir, ich habe es ja irgendwo aufgeschrieben.
Wenn ihr Alex Hawaii-Hemd sehen wollt.
Ja. Captain Hawk sucks the sweat off Captain Hawk sucks the sweat off a dead man's balls. Schreibt uns das. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir das tun, ich übersetze es jetzt nicht, ich weiß auch nicht, was es bedeutet.
Ich habe das Bild auch so schon in meinem Kopf, also ich möchte das immer. Nicht. Ja.
Dann schreibt uns das. Ihr könnt uns E-Mail schreiben, kontakt@der-sumpf.de. Ihr könnt uns Kommentare hinterlassen in den Shownotes, unter den Shownotes. Also auf www.der-sumpf.de. So geht das Ganze. War ein Minus zu viel im Spiel. Oder auf Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Oder ja, Briefe und Postkarten. Grüße und Greetings and Salutations. Ich freue mich über Postkarten. Wie immer findet ihr im Impressum auch die Adresse, an die ihr die schicken könnt. Und damit bleibt mir jetzt nur, mich hier bei meinen Mitradio-DJs zu bedanken und zu verabschieden. Vielen Dank, lieber Gregor, lieber Alex.
Freut mich sehr. Vielen Dank für die Gelegenheit, endlich mal diesen tollen Film von meiner Bucketlist zu streichen.
Ja, Erstseher-Momente finde ich auch immer ganz wertvoll hier im Podcast.
Ja, definitiv, ja.
Das ist ganz großartig. So, und damit beende ich jetzt auch nochmal mit What a Wonderful World, diesmal eingespielt von mir selber, wie am Anfang auch schon, aber das kann ich ja jetzt. Wir haben ja drüber geredet, damit ist auch das Zitat recht. Erfüllt! Bah, ich nehme das gerade ein bisschen zu genau, glaube ich. wir müssen im Anschluss noch darüber reden. Sonst. Nein, müssen wir nicht. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Im Abgang die sanfte Zimtnote noch bemerkt.
Immer. Die sanfte Zimtnote?
Ja, es ist wie ein gut ausgelagerter Wein, auch hier mit Aromen von Ananas und Kiwi und im Abgang sehr zimtig.
Ich habe am Gaumen so ein bisschen Kirschholz vermutet.
Ja, das ist auch möglich, ja. Gut, dann haben wir jetzt auch drüber geredet.
Yeah. Ja. Ich schicke dir gleich meine Tonspur.
Okay.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.